Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute reden wir über das psychoaktive Essen. Ja, um was geht's da? Um Esssucht? Fragezeichen. Ich möchte dies heute mit einer Ernährungsexpertin diskutieren, die meine große Achtung gewonnen hat, weil sie einfach unglaublich vieles weiß im Bereich der Ernährung. Und heute gehen wir, wie gesagt, in dieses psychoaktive Essen hinein. Ganz herzlich willkommen, liebe Laura Koch. Danke, dass du da bist.
Danke vielmals.
Also, was können wir uns darunter vorstellen, psychoaktives Essen? Ich für mich irgendwie stelle mir da vor, dass die Darmbakterien nach Futter schreien und ich dem nachgebe. Ist das richtig?
Ja, mitunter. Also, wir sprechen heute auch von der Darm-Hirn-Achse, ja. Unserem Darm-Hirn eigentlich schon als erstes oder zweites Hirn. Da sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig. Aber unser Darm spricht mit unserem Hirn auf verschiedenen Wegen. Das kann sein über neurologische Wege, Nervus vagus, aber auch hormonell, aber auch über Metabolite, also was da alles in unseren Darm reingeht, im Blut landet und schlussendlich auch in unserer Schaltzentrale. Unser Hirn ist ja eigentlich ziemlich gut abgeschottet vom Rest. Das verfolgt auch einen eigenen Stoffwechsel an sich, hat deshalb die Blut-Hirn-Schranke, weil ja sensibles Organ. Wenn wir aber den Darm immer mehr in eine Schädigung kriegen, also sogenannte Löcherdarm haben, Leaky Gut, dann kann es tatsächlich sein, dass wir auch mehr Substanzen ins Hirn kriegen. Da spielen eben auch, ich habe es schon erwähnt, Metalle, toxische Metalle eine Rolle. Und wenn wir dann falsches Eiweiß, falsche Substanzen zu uns nehmen, die dann eben sogar bis ins Hirn gelangen, sieht man auch, dass die Leute darauf reagieren. Also es gibt da das Beispiel vom Käse, wir haben davon gesprochen, oder die Käsesucht. Mhm. Wenn Essen zur Sucht wird, dann spielen da einerseits also vor allem biochemische Prozesse auch eine Rolle. Also beim Käse ist es das Casomorphin, was Morphin, also der Name sagt schon, so ein bisschen betäubend oder auch stimulierend wirkt, dass man mehr davon will. Selbe beim Weizen, also das Gliadomorphin, das wird jetzt auch stärker beforscht.
Tatsächlich? Ja, also diese Weizen haben wir dieses Morphin drin um den Käse?
Ja, es wird umgewandelt in morphinähnliche Substanzen.
Okay,
ja.
Und dann stelle ich mir noch vor im Zucker?
Ja, was Zucker ist da? Ein Paradebeispiel. Also Zucker ist eigentlich so eine Art, das ist wirklich psychoaktiv. Also wenn wir Bilder vom Hirn machen von Leuten, die Zucker essen, dann sehen die unterschiedlich aus. Also Zucker stimuliert dieselben Zentren wie harte Drogen, also wie normale Drogen, wie man sie kennt, stimuliert auch Zucker dieses Belohnungszentrum, Belohnungssystem, was natürlich nach sich zieht, dass man mehr davon will. Es gibt da einen Versuch mit Ratten, ich habe den mal erwähnt, dass Ratten mit Zucker gefüttert worden sind, abhängig wurden, dann sogar einen Entzug durchmachten, also wirklich typische Entzugserscheinungen wie nach Alkohol und anderen Drogen. Oder eben auch, wenn sie die Wahl haben zwischen Kokain und Zucker, sich lieber für den Zucker entscheiden als fürs Kokain. Und Zucker ist eine interessante Substanz, weil es ist fürs Hirn halt auch ein wichtiger Energieträger, Glucose, oder ist wichtig für die Hirnfunktion.
Das sagen ja sowieso alle Wissenschaftler oder viele, das Hirn läuft mehr rein auf Glucosebasis.
Auf Zucker, ja.
Aber in der neuesten Studie höre ich immer wieder, dass das gar nicht so stimmt, sondern ein bisschen Prozentsatz ist es auch auf der Ketose.
Ja, Ketonkörper sind so das Notstromsystem. Ja. Wenn wir also unsere Energiespeicher aus Kohlenhydraten, also das Glykogen schlussendlich in der Lebermuskulatur aufgebraucht haben. Wir können ja schon auch mobilisieren, also wir können selber auch Glucose herstellen. Mhm. Deshalb ist es kein essentieller Nährstoff und der gelangt dann auch ins Hirn. Wenn wir aber wirklich auf einem Minimum fahren, das heißt nach 3-4 Fastentagen, dann stellt sich auch diese Ketose ein, diese Ketonkörperproduktion, was so ein Notstromsystem ist vom Körper. Funktioniert auch sehr gut und wird eben auch im Zusammenhang mit Demenz gebracht, dass es besser, also demenzpräventiv oder auch bei MS und so weiter.
Das ist interessant. Das Hirn mit der alternativen Energiequelle wieder versorgt.
Ja, ja, ich denke, der Fastenzustand spielt da auch eine große Rolle.
Okay.
Interessant ist auch, dass Leute, die übergewichtig sind, anders auf Zucker reagieren als Normalgewichtige.
Und wie?
Das Hirn wird, man kann sagen, abgestumpft. Also zu viel immer wieder diese Stimulation durch Zucker führt dazu, dass wir eine Dopaminrezeptorveränderung haben. Es ist so ähnlich wie eine Insulinresistenz, wenn wir immer wieder den Zucker höher haben im Blut. diese Insulinresistenz, da gibt es so eine Art Dopaminresistenz oder die Dopaminrezeptoren nehmen ab. Das bedeutet, Dopamin ist eigentlich eine anregende, motivationsfördernde, psychoaktive Substanz sozusagen, Neurotransmitter. Und wenn wir weniger dieser Rezeptoren haben, braucht es mehr Stimulation für dieses gute Gefühl. Das gute Gefühl, was jeder von uns kennt nach Schokolade oder überhaupt zuckerhaltigen Lebensmitteln, das ist ja wirklich euphorisierend. Und das ist das Dopamin. Und wenn wir also das immer wieder haben, immer wieder diese Dopaminflut, dann schützt sich offenbar das Hirn oder es gibt so eine Art Gewöhnung, sodass sich diese Rezeptoren auch rückbilden können und diese Leute dann mehr davon brauchen. Und interessanterweise auch stärker auf Werbung mit Zucker reagieren. Also mit zuckerhaltigen Lebensmitteln. Das macht, löst mehr Hirnaktivität aus bei Leuten, die eh schon eine Gleisung im Zuckerstoffwechsel haben. Gemein, oder? Ja,
da, das heißt also genau die festeren Leute, die haben eigentlich dann die Gefahr, dass sie eigentlich durch das eigentlich noch fester werden, weil eben diese Dopaminresistenz immer mehr gebildet wird.
Ja, in diese Sucht reinfallen, ja, dass sie immer mehr brauchen, um dieses gute Gefühl zu haben, dieses Belohnungsgefühl schlussendlich.
Also fängt es eigentlich schon an mit dieser Sucht. Wir fangen morgens an, essen Brot und dann haben wir dieses Weizen, wie sagt man, dieses...
Gliadomorphin, ja, okay. Von den Gliadinen. Okay. Ja, ist eine Art Gluten, ja.
Okay, da haben wir einfach wirklich morgens aufstehen, wir laufen an der Bäckerei vorbei und es drängt ein grausam rein, da hat genau das gipfelige Schmeckli da. Ja. Unglaublich, oder? Okay, das ist wirklich eine Sucht. Das heißt, meine Darmbakterien schreien danach.
Aber auch das Hirn.
Auch das Hirn. Ja, also mehr Hirn oder mehr Darm?
Schwierig zu sagen. Es gibt Forscher, die sagen, Hirn kommt nach Darm. Also es wird zuerst vom Darm die Information kriegen. Aber die Information kriegen wir ja mit unseren Sinnesorganen, das heißt über Augen, Nase und dann fängt es an mit Speichelfluss, oder? Also wir stellen uns dann schon darauf ein, da kommt was, oder? Und dann zu widerstehen ist wirklich schwierig, wenn da schon dieser Prozess am Laufen ist und die Darmbakterien dann auch schon auf den Zucker warten, den sie je nachdem einfach, auf den sie eingestellt sind.
Ja. Klar. Ich hatte mal jahrelang die ketogene Ernährung gepflegt und eigentlich kein Brot gegessen, hatte dann aber dieses Problem mit der Bäckerei überhaupt nicht mehr.
Ja.
Ich habe mir das so ein bisschen versucht zu erklären, dass einfach das Milieu der Darmbakterien, die reinen Zuckerjunkies, ein bisschen in den Hintergrund.
Brauchst gar nicht mehr.
Ja, die brauchen es nicht mehr.
Ja, es ist wirklich wie angefixt sein. Man muss es wirklich so sagen. Also wenn man, ich mache mit den Leuten auch sogenannten Zuckerentzug zum Teil. Es ist dann wirklich nicht lustig. Also es gibt wirklich diese Entzugserscheinung. Man fühlt sich nicht gut. Zum Teil werden Leute aggressiv, wenn sie so Unterzuckerungsgefühle haben. Bis sich das wieder einpendelt, dauert das zum Teil 1, 2, 3 Wochen. Und dann realisieren die Leute, dass sie es gar nicht mehr brauchen. Weil es gibt eine Entwöhnung von dieser Substanz und die Darmbakterienflora stellt sich um und wir stellen auch den Stoffwechsel ein Stück weit um, vielleicht eher auch wieder auf Fettverbrennung. Und das verändert die Wahrnehmung auch. Und das ist wirklich interessant zu sehen, dass es dann gar nicht so, nicht mehr das Bedürfnis ist der Leute. Und wenn sie dann aber wieder Zucker essen, sehr schnell wieder in diese... schnell wieder angefixt sind, sozusagen. Also es ist wirklich krass.
Ein Süchtling sollte die Finger weglassen. Ne?
Ja, ich hatte wirklich eine Klientin, die gesagt hat, ich muss den Zucker ganz weglassen. Nur ein bisschen geht bei mir nicht, weil dann braucht es gerade mehr.
Ja, ich bin auch ein Zuckerjunkie gewesen. Also es war keine Seltenheit. Da konnte ich mal nur so ein richtiger, ich weiß nicht mehr, 2,5 Liter Eiskübel abends noch so schlecken. Verrückt, ja. Dass ich noch gesund bin, ist ein Wunder.
Ja, aber das kennen viele Leute und es ist halt gemein, weil beim Glasse, bei der Eiscreme ist es wirklich so, dass du die Mischung von Fett und Zucker hast und das ist die hirnstimulierende Mischung. Also es ist eigentlich die Fressformel, wird sie auch genannt. Mhm. Also man kann da nicht mehr aufhören, weil in der Natur Fett zu finden heißt super, viel Energie auf kleine Menge. Du hast ja pro Gramm 9 Kalorien. Und Zucker heißt super schnelle Energie. Also wenn unsere Zellen schnell Energie brauchen, im Stress, beim Sprint, dann ist es Zucker, den sie nehmen. Oder das ist die Vergärung, die dann halt auch Säure produziert, aber sie ist schnell und effizient. Also das heißt, wir haben diese Information Zucker, schnelle Energie und Zucker ist nicht gefährlich in der Natur. Also Zucker ist die einzige Geschmacksrichtung oder süß ist die einzige Geschmacksrichtung, die wir nicht lernen müssen. Wir kennen diesen Geschmack von klein auf, weil die Muttermilch süß
ist. Sehr süß, ja.
Und dieser süße Geschmack, wenn wir den nicht gern hätten, würden wir nicht überleben, oder? Dann hätten wir eine Abneigung gegen Muttermilch, das ist nicht schwierig, oder? Und deshalb, süß kennen wir, süß heißt auch, haben wir die erste positive Erfahrung gemacht. Also dieses Stillen der Mutter, diese Oxytocin-Freisetzung, das bringt uns schon das Belohnung. Gefühl von Belohnung, Geborgenheit, Liebe, Verbindung, Wohlgefühl, Beruhigung, oder? Und das ist wirklich etwas, was in uns drin ist, im Stammhirn, im Reptilienhirn schon ganz tief drin verankert. Zucker ist in der Natur auch sicher, weil süß reif bedeutet und das eben nicht toxisch ist. Es gibt, glaube ich, in der Natur keine Substanz, die gleichzeitig süß und giftig ist. Hm. Wenn giftig, dann eher sauer oder bitter, weshalb kleine Kinder und Schwangere auch eine Abneigung gegen sauer-bitter haben, weil sie ein labileres Immunsystem haben.
Ich möchte gerne auch noch über Zucker reden, wenn es wirklich zu viel genommen wird, auf die gesundheitliche Auswirkung. Aber vorher möchte ich noch schnell beim Eiscreme bleiben, weil ich habe gerade eine neue Sucht entdeckt, wo ich verfallen bin und möchte mal wissen, wie gesund ist denn die? Ich nehme gefrorene Heidelbeeren und leere Schlagrahm drüber, also flüssiger Rahm. Dann friert das natürlich.
Ja.
Und das ist mein Essdessert. So, was sagst du dazu?
Du als B-Typ kannst gut Sahne zu dir nehmen, das ist eine Frage der Menge. Es sind natürlich gesättigte Fette, in einer gewissen Menge auch nicht mehr so toll. Hm. Wenn du dich viel bewegst, ist es kein Problem an sich. Auch das Milcheiweiß.
Meine Frau hat gerade gelacht. Dass du das Wort viel bewegt sagst.
Genau, diese Art von Fett musst du halt verbrennen. Und Heidelbeeren sind super, super reich an Antioxidantien, also sehr zellschützend. Hm. Und von daher sicher die bessere Alternative, weil du da auch Fasern drin hast. Du hast also die Pflanzenfaser, weil du die ganze Beere hast. Und das hast du halt in einem Glasse nicht, da hast du nur den Geschmack.
Ja.
Und das ist ein bisschen gefährlich, weil du da auch nicht so satt wirst. Also die Sättigung entsteht einerseits durch, habe ich genug von dem Nährstoff, den ich brauche? Oder auch habe ich eine voluminöse Sättigung, das heißt ein Magenvolumen, was zunimmt und uns dann anhand von Hormonen das Signal gibt, hey, du bist satt, kannst aufhören. Und mit diesen Fasern, diese Pflanzenfasern führen eben zu diesem Volumenanstieg auch im Magen und da hast du wahrscheinlich nicht so die Gefahr, dass du süchtig wirst. Und ich bin mir sicher, das ist auch nicht so süß. Das ist dann eher so säuerlich oder säuerlich.
Ja, also herrlich eigentlich.
Aber du sprichst auch da, dass du wirklich die Verbindung wieder vom Süßlichen und Fettigen. Also das Süß-Fettige, jedes Dessert oder klassischerweise bis auf Sorbet, hast du diese Mischung von Fett und Zucker und das ist, da sprechen wir dann wirklich von ein bisschen psychoaktiv, weil es sehr schwer fällt, dann da aufzuhören.
Noch, lass uns noch 2 Minuten über das Thema reden, was wir vorhin beim Mittagessen hatten. Wir hatten noch über die gefrorenen Gemüsemischungen geredet, also generell gefrorenes Gemüse. Da hast du gesagt, da ist noch sehr vieles hochwertig drin, auch Vitamine, aber etwas anderes fehlt total.
Ja, es kommt darauf an, in welchem Zustand das Gemüse gefroren wird natürlich. Oder wenn es zuerst verarbeitet, gekocht und dann gefroren wird, hast du auch nicht mehr so viel Vitamine drin. Mhm. Das hast du ja häufig bei Tiefkühlgemüse, aber dann auch das Gefrieren an sich, also das heißt, du bringst sehr viel Kälte in ein Nahrungsmittel. Wenn wir das jetzt mal energetisch anschauen oder auch thermisch, dann ist das eine Kälte, die da drin gespeichert wird. Und auch wenn du es wieder auftaust, hast du nicht mehr diese Schwingung vom Lebensmittel. Mhm. Wenn wir jetzt über Informationen und Nahrungsmittel sprechen.
Die Ordnungsstruktur ändert sich.
Die Ordnungsstruktur, genau. Aufgrund, das ist ganz einfach nachvollziehbar, wenn das Zeug gefriert, dann gibt es Kristalle. Und alle, die schon eine Glasflasche in den Gefrierer gesteckt haben, wissen, das dehnt sich aus. Also das heißt, die Zellen gehen kaputt, wenn das gefriert. Und somit hast du eine Strukturveränderung. Mhm.
Und das wie sieht es mit den Biophotonen aus?
Gute Frage. Also ich behaupte mal, sie sind nicht mehr vorhanden oder mindestens weniger vorhanden. Müsste man mal untersuchen, ja.
Aber jetzt sagt man ja auch immer eigentlich, das Chlorophyll und die Biophotonen sind eigentlich das die Lebenselixier schlechthin.
Ja, also ich würde sagen, das gefrorene und wieder auf, also vor allem zubereitet, gefroren und wieder aufgetaute Gemüse ist eigentlich tot. Was du da hast, sind Fasern, die Pflanzenfasern, die vielleicht auch noch gut sind für die Darmbakterien. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, energetisch, nährstoffmäßig ist sicher das frische Gemüse viel spannender.
Mhm. Aber eben das Leben selber, diese Energiequelle, die ist weg, ja, vermutlich.
Ich denke schon, ja.
Müsste man mal schauen, wie man sieht, das untersuchen
kann. Man sieht, dass ja auch roh und gekocht schon Unterschiede da sind.
Ja, nimmt ab, oder?
Ja, genau. Und das ist auch eine thermische Veränderung. Und das Thermik heißt schlussendlich auch Schwingung, oder Wärme entsteht durch Bewegung. Und das ist eine Schwingungsveränderung, die sicher auch qualitativ Veränderungen macht. Und wir sie wahrscheinlich eine andere Information kriegen mit gefrorener Nahrung oder ehemals gefrorener Nahrung wieder regeneriert, aber trotzdem, es hat eine andere Struktur. Und
das hat noch niemand so richtig beleuchtet, he? Dieser Aspekt, wo wir jetzt gerade reden, über diesen Biophotonengehalt eigentlich von gefrorenen Nahrungsmitteln. Was ja eigentlich nicht das Sendethema ist, aber es ist halt jetzt gerade so gekommen. Mhm. Also wir waren noch beim Brot, dann waren wir bei den Nudeln. Dort wirken wieder diese Morphine vom Weizen, oder?
Ja.
Auch wieder so eine große Sucht, wo wir heute haben. Gibt es noch andere solche
Suchten? Ja, Käse. Käse ist ganz klassisch. Mhm. Also Leute, die zu mir sagen, ich bin käsesüchtig. Und dann haben wir das Casomorphin, auch wieder so eine morphinähnliche Substanz, die dann halt auch über den Darm ins Hirn gehen kann und diese Wirkung hat. Und man häufig dann so wie ein bisschen, auch ein bisschen benebelt sich fühlt. Also es gibt mir Leute, die mir das sagen, ich bin dann auch müde nach dem Essen oder kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren. Und das sind so Effekte, die dann wirklich zeigen, dass harmlose Lebensmittel, vermeintlich harmlose Lebensmittel, auch psychoaktiv wirken. Es ist jetzt nicht, man ist nicht high oder so, aber es verändert den Zustand.
Also, aber wir sind eigentlich so Junkies.
Ja, vom Gewissen. Also ich denke schon, es gibt auf jeden Fall Zucker-, Käse-, Brotsüchtige Menschen, die das auch merken, zugeben und sich aber nicht den Reim machen können, woher kommt das eigentlich.
Jetzt bei der Weizen wissen wir ja auch die Folgen, was daraus ist, wenn man zu viele Weizen isst, von der Weizenwampe her, wie dumm wie Brot, hat das auch wunderbar, genau, dieses Buch geredet. Also es gibt schon Zusammenhänge, aber wie sieht das beim Zucker aus? Was ist, wenn wirklich wir unseren Kindern einfach wirklich den zuckerfreien Raum lassen, sie kann machen und essen können, was sie wollen, was passiert da?
Ja, wir haben zuerst mal die Schwankungen. Also das sind wieder die Zuckerspitzen, die dann in einem Hypo, also in einer Unterzuckerung landen können, auch ganz ohne Diabetes. Das ist dann die Bauchspeicheldrüse, die ja dann Vollgas gibt und das den Zucker schnell verstaut. Und
also
dann,
mit Insulinproduktion, oder?
Ja, genau. Und die Unterzuckerung spürten dann die Eltern, weil die Kinder aggressiv werden.
Sie wollen die zweite Schokolade haben.
Ja, genau, weil sie den Zuckerlevel halten müssen. Also wenn wir unterzuckert sind, werden wir ungeduldig, wir werden, die Konzentration lässt nach, wir werden aggressiv. Und wenn man so dieses Symptombild anschaut, dann sind wir eigentlich bei ADHS, oder? Wir haben eigentlich zu wenig Energie in den Zellen, aber eben eigentlich diese Unterzuckerungsgeschichte. Also Süßgetränke sind da ganz extrem, weil die halt wirklich in flüssiger Form reingehen, Zucker rauf, Zucker runter, und dann sind die Kinder nachher durcheinander. Was Langzeiteffekte sind, vor allem dann auch mit zunehmendem Alter, ist diese, es ist wie eine Karamellisierung von Eiweiß. Also beim Diabetes kennt man das sogenannte HbA1c. Das ist verzuckertes Hämoglobin eigentlich. Also wenn der Zucker lange Zeit ein gewisses Level immer hat, dann karamellisieren Eiweiße im Blut. Mhm. Und das ist tatsächlich genschädigend, auch proentzündlich. Das sind dann sogenannte Advanced Glycation End Products, also AGEs, abgekürzt, und die werden auch jetzt beforscht im Zusammenhang mit Genschädigung. Mhm. Und
das oxidiert, glaube ich, auch.
Oxidiert.
Oder? Das heißt, die Alterung wird forciert, oder?
Ja, wir werden schneller alt, sozusagen, ja. Mhm. Ja, und Entzündungen können häufiger auftreten und so weiter. Und dann sind wir eigentlich beim metabolischen Syndrom, oder?
Mhm. Ich wundere mich, dass eigentlich Zucker in dieser Hülle und Fülle, die wir heute eigentlich konsumieren können, nicht schon längst vom Staat eigentlich reglementiert wird, als Arzneimittel oder als TK mit, ich weiß es nicht, oder? Ja. Aber diese Masse, wo wir konsumieren können, ist ja sicherlich mitverantwortlich für die hohen gesundheitlichen Kosten, die wir haben.
Es ist natürlich, oder man spricht nicht über Zucker als psychoaktive Substanz. Eigentlich müsste man aber darüber sprechen. Vor allem auch der Fruchtzucker. Also Fruchtzucker ist noch fast schlimmer. Mhm. Wenn wir über den normalen Haushaltszucker reden, ist das eine Saccharose. Das ist ein Zweifachzucker aus Glucose und Fructose. Also 50% auch da Fructose. Aber es wird heute in der Industrie häufig mehr auch reine Fructose eingesetzt, was die doppelte Süßkraft hat. Und eben nicht insulinabhängig verstoffwechselt werden muss. Also früher wurde das bei Diabetiker-Lebensmitteln eingesetzt. Heute weiß man, dass das direkt in die Leber geht und dort nicht als Zucker gespeichert, also nicht als Glykogen gespeichert werden kann, sondern direkt in die Fettspeicherung geht.
Toll.
Also wir haben ein günstiges Süßungsmittel, was wir heute in vielen Getränken haben. Dann steht dann drauf natürliche Süße aus Früchten, oder? Das heißt dann Fruchtzucker. Und Fruchtzucker ist eben ein Einfachzucker, ein sogenanntes eine Pentose, also die hat nur noch 5 Ecken und je kleiner der Zucker ist, normaler Zucker ist eine Hexose, hat 6 Ecken, ist ein bisschen weniger süß und je kleiner das Molekül ist, desto süßer wird es wahrgenommen. Also es wirkt super süß und wird aber sofort als Fett gespeichert. Also wir können mit Fruchtzucker locker die Leber verfetten. Und interessant ist, wir können nicht unendlich viel Fruchtzucker aufnehmen. Das heißt, unser Körper schützt sich vor zu viel Fruchtzucker. Wir haben diese speziellen Transporter, die nur eingeschränkt passierbar sind. Und wenn das dann weitergeht, nicht aufgenommen wird, hast du dann die Gärung im Darm. Also du produzierst dann Fusselalkohole im Darm, was auch nicht so toll ist für die Leber. Die leidet dann, die wird dann eben verfettet auch dadurch. Und zu guter Letzt Hirn. Fruchtzucker macht im Hirn oder stimuliert nicht diese Sättigungseffekte, wie es Glukose machen würde. Also es gibt dann einen interessanten Vortrag von Dr. Lustig, der heißt wirklich so, das ist ein Forscher von der, ich glaube, University of California, ein Amerikaner, der hat einen super Vortrag über Fructose und was das alles macht im Hirn und er sagt, da gibt dem Kind eine Can of Soda vor dem McDonald's-Besuch, die dann mit Fruchtzucker gesüßt ist und das Kind isst noch mehr. Also die Sättigung wird noch mehr verschlechtert durch den Fruchtzucker und wir essen dann eigentlich dann noch mehr von diesem Fastfood. Also wirklich krass, wenn wir da sehen, dass in Amerika zum Teil wirklich so 2 Liter Süßgetränke, Fruchtzucker gesüßt, hast du die Leberverfettung.
Wahnsinn. Ich hatte schon Leute da, die sagen, Herr Glocker, ich nehme nie ab, ich esse nur Gemüse und ganz viel Früchte. Ja. Und sage, ja, genau, jetzt haben wir es. Ja. Und dann hatte ich mal eine Untersuchung gemacht von einem Demeter-Apfel verglichen mit dem Großhandel-Apfel auf Fructose.
Ah, interessant.
Ja, der eine hatte 5% und der andere 25%.
Ja. Also ja, ist natürlich für den Verkauf sehr interessant. Oder die Leute mögen süße Äpfel.
Ja, sie essen halt 2. Ja.
Und dann 2, 3. Wenn du dann daraus Fruchtsaft machst, also Apfelsaft, dann hast du halt in sehr, sehr kurzer Zeit eine große Menge Fruchtzucker, die du dann nicht mehr, die in der Natur nie so vorgesehen war. Isst du schon 10 Äpfel? Aber so ein 0,5 Liter Apfelsaft, der geht schon runter, oder? Und da kann man wirklich Schaden anrichten. Also Fructose ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja.
Danke ganz herzlich. Wenn man sich jetzt in diesem Bereich noch weiter informieren will, gibt es da irgendwo eine Ernährungsplattform, wo mich einfach ein bisschen klüger machen tut, wenn ich mich dort aufhalte?
Es gibt viele Plattformen, die vieles berichten. Ich versuche, also ich habe eine eigene Webseite, ich würde das nicht als Riesenplattform bezeichnen, aber auf Unicum Nutrition oder www.unu.ch. Die habe ich jetzt seit einem Monat drauf. Da versuche ich immer wieder mal so Infos reinzugeben unter aktuell, wo man sich ein bisschen informieren kann. Und sonst am besten mal auch persönlich vorbeikommen. Da kann man auch die Situation besprechen und schauen, hey, ist das zu viel oder welche Ernährung passt jetzt überhaupt?
Auch wenn die Sendezeit schon wieder vorbei ist, noch eine Frage. Du hast mir in einer anderen Sendung immer wieder gesagt, wie bedeutsam die Blutgruppe ist, auch auf die eigene Verhaltensweise. Gibt es da irgendeine Blutgruppe, die besser Fructose verarbeiten kann oder auf solche Morphine anders reagiert?
Nein.
Nicht, da sind wir alle ein bisschen gleich.
Ja, es ist biochemisch eigentlich sehr, sehr ähnlich, behaupte ich mal. Ja. Also ich wüsste nichts davon. Also die Blutgruppe spielt, es ist eine Information, wie gesagt. Also es ist wirklich nicht, ich möchte auch nicht die Menschen in 4 Gruppen pauschalisiert in eine Schublade stecken, aber was vor allem Eiweiß angeht, die Eiweißverdauung und die Eiweißverträglichkeit, die ist da relevanter.
Ja. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin froh, immer wieder, wenn ich mit solchen Experten reden darf, weil es auch mich betrifft, letztendlich auch meine Gesundheit betrifft und Essen ist eine Medizin, ganz einfach. Und wenn wir wissen, was uns gut tut und was weniger, dann können wir auch dementsprechend reagieren. Und heute dieses Wort Morphine gehört zu haben, ist für mich jetzt auch neu gewesen. Einerseits über die Weizen, über den Zucker und was war noch?
Käse.
Und Käse, dann vergesse ich immer.
Wir Schweizer, weil du den so gerne
Käse
magst.
Ist für uns Schweizer eine heilige Sache, den lassen wir. So, das war's für heute. Danke herzlich fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.